Herzlich willkommen zum Thieme-Podcast Ihrer Pädiatrie up to date. Heute mit dem Beitrag Angeborene Gerinnungsstörungen in der Pädiatrie von Johannes Schelling und Barbara Zieger. Einleitung.
Häufig werden Kinder aufgrund vieler blauer Flecken dem Kinderarzt vorgestellt. Die Frage, ist das noch normal oder muss an eine angeborene hämorrhagische Diathese gedacht werden, ist nicht immer leicht zu beantworten. Gerade die milden Gerinnungsstörungen müssen sich nicht im Alltag zeigen, sondern manifestieren sich unter Umständen erst durch Nachblutungen nach Operationen. Insbesondere bei den im Kindesalter häufig durchgeführten Operationen im HNO-Bereich, wie zum Beispiel Adenotomie, Tonsillektomie oder Tonsillotomie, ist das Risiko dafür besonders hoch, da im Wundgebiet Rachenschleimhaut eine hohe Fibrinolyseaktivität vorliegt. Bei einer Tonsillotomie scheint das Blutungsrisiko etwas kleiner zu sein als bei einer Tonsillektomie. Auch bei einer Zirkumzision ist ein erhöhtes Nachblutungsrisiko gegeben. Unter den angeborenen Diathesen im Kindesalter ist das von Willebrand-Syndrom die häufigste, aber auch die Thrombozytopathien sind nicht so selten. Bei einigen ist die molekulargenetische Ursache bekannt, beispielsweise ein Gendefekt wie beim Bernard-Soulier-Syndrom und der Glanzmann-Thrombasthenie, bei einigen noch nicht, wie bei den Sekretionsstörungen. Sie werden häufig spät diagnostiziert und wahrscheinlich auch des Öfteren übersehen, was nicht zuletzt der aufwendigen und nicht überall verfügbaren Diagnostik der Thrombozytenfunktion geschuldet ist. Die klassische Hämophilie hingegen ist eine seltene Erkrankung. Die Manifestation ist dafür umso eindrücklicher und bleibt sicher jedem Kinderarzt im Gedächtnis haften. Laborchemisch wird die primäre von der sekundären, plasmatischen Hämostase unterschieden. Die primäre Hämostase umfasst die Interaktion von Thrombozyten mit dem von Willebrand-Faktor und der Gefäßwand. Die sekundäre Hämostase ist die Interaktion der plasmatischen Gerinnungsfaktoren 1 bis 13. Durch die beiden Tests, Quick und aktivierte partielle Thromboplastinzeit, kurz APTT, wird ein globaler Blick auf die plasmatische Gerinnung geworfen. Bei der Beurteilung sollte die gemeinsame Endstrecke dieser beiden Standardtests berücksichtigt werden. Auch ein schwerer Fibrinogenmangel wird erfasst, ein milder kann jedoch übersehen werden. Der Fibrinogenspiegel sollte daher zusätzlich bestimmt werden. Die Störungen der primären Hämostase, wie beispielsweise beim von Willebrand-Syndrom und bei Thrombozytopathien, werden durch die Bestimmung von Quick und APTT nicht immer abgebildet. Auch ein Faktor-13-Mangel kann durch diese beiden Tests nicht nachgewiesen werden. Im Rahmen jeder Gerinnungsdiagnostik sollte auch eine Blutbilduntersuchung durchgeführt werden.
Merke, zu einer aussagekräftigen Gerinnungsdiagnostik gehören Blutbild, Quick, APTT, Fibrinogen, von Willebrand-Faktor-Parameter, Bestimmung des Faktor 13 und eine Thrombozytenfunktionsdiagnostik. Störungen der primären Hämostase. Das von Willebrand-Syndrom. Epidemiologie.
Das von Willebrand-Syndrom, kurz VWS, ist die häufigste angeborene hämorrhagische Diathese. Die Prävalenz eines laborchemisch nachgewiesenen VWS wird in der Literatur mit 1 zu 1000 angegeben.
Pathologie.
Die wichtigste Aufgabe des von Willebrand-Faktors, kurz VWF, ist die Vermittlung der Thrombozytenadhäsion an der Stelle der Gefäßverletzung. Diese Aufgabe ist besonders unter hohen Scherkräften im arteriellen System wichtig. Dazu bindet der VWF an die subendotheliale Matrix auf der einen und an den thrombozytären Glyloprotein 1b59-Komplex auf der anderen Seite. Der VWF wird in mehreren Kompartimenten gebildet und in endogenen Speichern für Blutungssituationen vorgehalten. In den Endothelzellen sind dies die Weibel-Palade-Körperchen. Zudem wird der VWF in Thrombozyten gespeichert. Die Sekretion des VWF wird durch das körpereigene Peptidhormon Vasopressin getriggert. Indem der VWF einen Komplex mit dem Faktor 8 bildet, schützt er ihn vor Proteolyse. Daher ist die Faktor 8-Aktivität bei einem VWS meist erniedrigt. Beim VWS vom Typ 1 liegt ein quantitativer VWF-Mangel vor. Beim VWS vom Typ 2 ist die Proteinstruktur des VWF defekt. Beim VWS vom Typ 3 ist der VWF gar nicht nachweisbar. Typischerweise fehlen bei Patienten mit VWS vom Typ 2a und 2b die hochmolekularen VWF-Multimere. Bei Patienten mit VWS vom Typ 2b ist die Glykoprotein-1b-Affinität des VWF erhöht. Dies führt zu einem erhöhten Verbrauch der großen VWF-Multimere und damit letztendlich zu einer Thrombozytopenie. Das VWS vom Typ 2M ist durch eine verminderte Bindung an das Glykoprotein 1b-Alpha bei vorhandenen hochmolekularen Multimeren gekennzeichnet. Beim VWS vom Typ 2N ist die Faktor 8 Bindungskapazität des VWF gestört.
Klinisches Bild.
Die klinischen Symptome bei Patienten mit VWS vom Typ 1 oder 2 sind sehr heterogen. Häufiges Nasenbluten und Zahnfleischbluten können diagnoseweisend sein. Bei Frauen besteht häufig eine Menorrhagie. Eine sorgfältige Anamnese ist beim VWS eine wichtige Säule der Diagnosefindung. Die Klinik des VWS vom Typ 3 oder 2N ist, ähnlich wie bei einer schweren Hämophilie, von einer schweren Blutungsneigung schon im Kleinkindalter geprägt. Daher werden diese beiden Erkrankungen, auch wie eine schwere Hämophilie, prophylaktisch mit regelmäßiger VWF-Substitution behandelt. Auch das VWS vom Typ 2b geht mit einer deutlichen Blutungsneigung einher, wobei Schleimhautblutungen im Vordergrund stehen. Spontane Gelenkblutungen treten dagegen selten auf. Eine On-Demand-Therapie ist hier meist ausreichend, wobei einzelne Patienten auch von einer regelmäßigen Substitution profitieren.
Diagnostik.
Zur Diagnostik des VWS gehört die Bestimmung des von Willebrand-Faktor-Antigens. Daneben werden unterschiedliche funktionelle Tests angeboten. Die klassische Ristocetin-Kofaktor-Aktivität nutzt die Wirkung des bakteriellen Glykoproteins Ristocetin. Es induziert die Bindung des VWF an das Glykoprotein 1b und damit die Plättchenagglutination. Ein weiterer funktioneller Test ist die Bestimmung der VWF-Kollagenbindungsaktivität. Bei der VWF-Aktivität wird mittels gentechnisch hergestelltem Glykoprotein 1b die Bindungsfähigkeit des VWF an dieses Protein untersucht. Eine erniedrigte Ratio kleiner 0,7 aus dem Ergebnis eines der funktionellen Tests und dem VWF-Antigen, beispielsweise VWF-Kollagenbindungsaktivität von Willebrand-Faktor-Antigen, ist ein Hinweis auf einen funktionellen Defekt des VWF. Auch in der multimeren Analyse des VWF kann durch Veränderung der multimeren Struktur die Diagnose eines funktionellen Defekts dann gestellt werden. Ein mildes von Willebrand-Syndrom ist schwer zu diagnostizieren, da der VWF großen Schwankungen unterliegt. Im Rahmen von Akute-Phase-Reaktionen steigt der Spiegel an und es werden normale Werte gemessen. Daher sind mehrere Blutentnahmen unter Einbezug der Klinik notwendig. Bei Menschen mit Blutgruppe 0 scheinen zudem niedrigere Werte des VWF-Antigens physiologisch zu sein. Als Grund dafür wird eine erhöhte Clearance des VWF aus der Blutbahn angenommen. Die niedrigeren Werte müssen nicht mit einem erhöhten Blutungsrisiko einhergehen. Normalwerte gibt es zwar, eine direkte Korrelation zwischen Aktivität und Blutungsneigung gibt es aber nicht. Bei Werten für das VWF-Antigen und für die funktionellen Tests von unter 30% ist mit großer Sicherheit von einem VWS auszugehen. Bei Werten von 40-60% ist nach der internationalen Nomenklatur ein mildes VWS vom Typ 1 nicht sicher auszuschließen. Die Bestimmung der Faktor-8-Aktivität gehört zu jeder VWS-Diagnostik dazu. Sie ist bei Vorliegen der Erkrankung häufig erniedrigt. Bei Vorliegen eines qualitativen Defekts hilft die Ristocetin-induzierte Plättchenagglutination, kurz RIPA, zur Unterscheidung von Typ 2a und Typ 2b. Beim VWS vom Typ 1 und 2a kann eine pathologisch erniedrigte RIPA vorliegen. Beim VWS vom Typ 2b jedoch ist die Plättchenagglutination schon mit der halben Ristocetin-Konzentration auslösbar. Beim VWS vom Typ 3 kann durch Ristocetin keine Plättchenagglutination induziert werden. Das VWF-Gen ist mit 52 Exons relativ groß und die molekulargenetische Diagnostik deshalb aufwendig. Dennoch ist inzwischen auch beim VWS eine molekulargenetische Sicherung der Diagnose sinnvoll.
Therapie.
Bei Kindern über 3 Jahren hat sich die Kombination aus Desmopressin, auch DDAVP genannt, und Tranexamsäure bewährt. DDAVP bewirkt, wegen seiner Strukturverwandtschaft mit dem Hormon Vasopressin, eine Sekretion des VWF aus den endogenen Speichern. Nach unseren Erfahrungen ist meistens eine Dosierung von 0,3 Mikrogramm pro Kilogramm Körpergewicht DDAVP über 40 bis 50 Minuten ausreichend. Bei Patienten mit einem VWS sollten nach Diagnosestellung durch einen DDAVP-Test Anstieg und Abfall der VWF-Werte dokumentiert werden. Sehr selten spricht die VWF-Aktivität nicht auf DDAVP an.
Tranexamsäure. Tranexamsäure hemmt die endogene Fibrinolyse und stabilisiert so das Fibringerüst. Das Medikament ist vor allem bei Blutungen im Schleimhautbereich sehr effektiv und wird daher gerne bei Patienten mit Gerinnungsstörungen eingesetzt.
Aufgrund der Tachyphylaxie ist der Einsatz von DDAVP auf kleinere Eingriffe beschränkt. Eine wichtige Kontraindikation für DDAVP sind Epilepsien, da DDAVP das Krampfpotenzial per se erhöht. Weiterhin führt DDAVP bei repetitiven Gaben zu einer Hyponatriämie. Typische Symptome sind Übelkeit, Kopfschmerzen und Erbrechen bis hin zu Vigilanzminderung und Krampfanfällen. Durch Flüssigkeitsrestriktion und Monitoring der Elektrolyte kann diese Komplikation vermieden werden.
Kave. Aufgrund der Nebenwirkungen sollte DDAVP bei Kindern unter 3 Jahren und bei Kindern mit einem Krampfleiden nicht eingesetzt werden. Außerdem besteht eine Kontraindikation bei Patienten mit einem VWS vom Typ 2b, da durch DDAVP-Gaben die Thrombozytopenie verstärkt werden kann.
Für Patienten mit einem schweren VWS und für Kinder, bei denen DDAVP nicht eingesetzt werden kann, stehen plasmatische VWF-Präparate zur Verfügung.
Thrombozytopathien.
Thrombozytendefekte sind eine sehr heterogene Gruppe von Störungen der primären Hämostase. Das Bernard-Soulier-Syndrom und die Glanzmann-Thrombasthenie sind selbst in großen Gerinnungszentren eine Rarität. Beim Bernard-Soulier-Syndrom ist der von Willebrand-Rezeptor der Thrombozyten, das Glykoprotein 1b59, defekt und deshalb die Adhäsion der Thrombozyten an die Gefäßwand gestört. Die Glanzmann-Thrombasthenie wird durch einen Defekt des Fibrinogen-Rezeptors der Thrombozyten ausgelöst. Damit ist die Aggregation der Thrombozyten gestört. Klinisch stehen bei beiden Defekten Schleimhautblutungen und petechiale Einblutungen im Vordergrund. Sekretionsstörungen der Thrombozytengranula sind häufiger zu finden. Vor allem die Delta Storage Pool Disease, bei der die Delta-Granula-Sekretion der Thrombozyten gestört ist. In den Delta-Granula sind verschiedene gerinnungsaktivierende Faktoren, wie zum Beispiel ADP, ATP oder Calcium gespeichert, die nach Aktivierung des Thrombozyten sezerniert werden. Seltener ist die Alpha-Storage-Pool-Disease, die zum Beispiel auch im Rahmen von Systemerkrankungen wie dem Jacobson-Syndrom zu finden ist. In den Alpha-Granula sind Gerinnungsfaktoren, unter anderem Faktor 8 und Faktor 5 gespeichert, die nach Aktivierung ebenfalls sezerniert werden. Es existieren weitere Rezeptordefekte der Thrombozyten, zum Beispiel Defekte des ADP-Rezeptors oder Störungen der intrazellulären Signaltransduktion, wie zum Beispiel der Aspirin-like-Defekt der Thrombozyten.
Diagnostik.
Goldstandard für die Diagnostik von Thrombozytopathien ist die Lichttransmission-Aggregometrie nach Born. Die Thrombozyten werden im sogenannten plättchenreichen Plasma mit verschiedenen Stimulantien wie Histocetin, Kollagen, Epinephrin, ADP oder Arachidonsäure inkubiert und lumimetrisch die Aggregationsfähigkeit gemessen. Durch Zentrifugation werden die Plättchen im Plasma angereichert. Dann wird eine der Stimulantien dazugegeben. Durch die Aggregation wird das Plasma lichtdurchlässiger. Der zeitliche Verlauf der Transmission wird in einer Kurve dargestellt. Die Betrachtung der einzelnen Kurven unter Verwendung der verschiedenen Stimulantien ist diagnoseweisend.
Thrombozytenfunktionsdiagnostik. Goldstandard ist die Aggregometrie nach Born. Das Multiplate-System findet man vor allem in der Kardiologie zum Monitoring der Plättchenfunktionshemmung und auch im Point-of-Care-Setting, zum Beispiel in Kombination mit einer Rotationsthromboelastometrie. Der Platelet Function Analyzer 100 ermittelt die Blutungszeit ersatzweise in vitro. Das Testverfahren macht jedoch einige präanalytische Vorgaben, die es zu beachten gilt. Bei Kindern werden gehäuft falsch positive und auch falsch negative Befunde berichtet. Zur weiteren Klassifizierung, vor allem der Sekretionsstörungen der Thrombozyten, steht zum Beispiel die durchflusszytometrische Messung der Thrombozytenfunktion zur Verfügung. Therapie.
Für kleinere Schleimhautblutungen ist Tranexamsäure das Mittel der Wahl. Bei größeren Blutungen, Operationen, Verletzungen ist eine intensivere Behandlung notwendig. Die Gabe von Thrombozytenkonzentraten ist eine kausale Therapie. Dabei müssen aber immer die generellen Risiken bei Transfusionen berücksichtigt werden. Bei den schweren Formen, zum Beispiel bei vollständigem Fehlen des Rezeptors, ist eine rasche Immunisierung gegen gesunde Thrombozyten zu befürchten, die eine Therapierefraktarität bedeutet. Bei elektiven Eingriffen wird daher die Bereitstellung von HLA-gematchten Thrombozytenkonzentraten empfohlen. Inzwischen hat man bei schweren Thrombozytopathien sehr gute Erfahrungen mit der Gabe von rekombinantem Faktor 7a, Kuru RF7a, gemacht, wodurch Thrombozytengaben eingespart werden können. Allerdings ist RF7a nur für die Behandlung von Patienten zugelassen, bei denen Thrombozytenkonzentrate nicht mehr wirken. Aufgrund der guten Wirksamkeit ist man aber dennoch dazu übergegangen, RF7A primär einzusetzen. Die Eltern müssen aber über den Off-Label-Einsatz aufgeklärt werden. Zudem ist vor einem elektiven Eingriff dringend eine Kostenübernahme von der Krankenkasse einzuholen. Aufgrund der Seltenheit dieser Erkrankungen ist die Anbindung an ein großes Zentrum mit ausreichender Expertise ratsam.
Sekundäre plasmatische Gerinnungsstörungen.
Plasmatische Gerinnungsstörungen fallen durch eine APTT-Verlängerung oder eine Quickwerterniedrigung, INR-Erhöhung, in der Routinediagnostik auf. Die Mangelzustände sind von unterschiedlicher Relevanz, doch keiner der beiden Befunde erlaubt direkte Rückschlüsse auf das Blutungsrisiko.
Die klassische Hämophilie durch Faktor 8 oder Faktor 9 Mangel. Pathologie.
Bei der Hämophilie A ist die Faktor 8 Aktivität, bei der Hämophilie B die Faktor 9 Aktivität erniedrigt. Diese beiden Faktoren bilden den Tenase-Komplex, der den Faktor 10 aktiviert. Das Faktor 8 Gen liegt auf dem X-Chromosom. Bei 60% der Patienten liegt eine Punktmutation oder eine Inversion vor. Das Faktor 9 Gen liegt ebenfalls auf dem X-Chromosom. Die häufigsten Mutationen hier sind Missense-Mutationen. Beide Erkrankungen werden in 4 schwere Grade unterteilt. Eine molekulargenetische Sicherung der Diagnose ist aufgrund der fortgeschrittenen Sequenzierungstechniken möglich. Mithilfe der inzwischen umfangreichen Datenbank lässt der Genotyp auch eine Aussage über den zu erwartenden Phänotyp zu, was die Blutungsneigung und auch das Risiko einer Hemmkörperentwicklung bei Substitution anbetrifft.
Hemmkörperbildung. Eine schwerwiegende Komplikation in der Hämophiliebehandlung ist die Entwicklung eines sogenannten Faktor 8 bzw. Faktor 9 Hemmkörpers. Dabei handelt es sich um Antikörper gegen den substituierten Faktor, dessen Wirkung damit aufgehoben ist. Hemmkörper entwickeln sich meist während der ersten 100 Expositionstage. Die Ursachen sind vielschichtig und noch nicht abschließend geklärt. Die Mutation spielt sicherlich eine entscheidende Rolle. Zudem werden Entzündung oder Schmerz durch Zunahme der Hämatome als Risiko für eine Hemmkörperentstehung gewertet. Epidemiologie.
Mit ca. 50 Neuerkrankungen im Jahr in Deutschland sind die schweren Formen der Hämophilie A und B sehr selten. 1 zu 10.000 männliche Geburten bei der Hämophilie A, 1 zu 40.000 männliche Geburten bei der Hämophilie B.
Klinisches Bild.
Beide Formen der Hämophilie manifestieren sich meist nicht bei Geburt. Verläuft die Geburt unkompliziert, ohne geburtshelferische Manipulationen oder mittels eines Kaiserschnitts, so sind die Säuglinge lange asymptomatisch. Bei schwierigen Entbindungen können nach Vakuumextraktion oder nach intrapartalen Blutentnahmen am Skalp massive Hämatome auftreten. Perinatale Blutungskomplikationen sind jedoch zum Glück selten, da bei Kenntnis der möglichen Diagnose aufgrund der Familienanamnese auf Zangen- und Vakuumentbindungen verzichtet wird. Im ersten Lebenshalbjahr bleiben hämophile Patienten meist asymptomatisch. Intramuskuläre Blutungen nach Impfungen können erste Hinweise sein. Mit der Zunahme der Mobilität wird dann die ausgeprägte Hämatomneigung deutlich. Eine Hämophilie kann sich auch durch spontane Gelenkblutungen manifestieren, die unbehandelt langfristig zur Destruktion der Gelenke führen. Die hämophile Arthropathie führt letztendlich zur Frühinvalidität.
Diagnosestellung.
Eine deutlich verlängerte APTT gegenüber dem altersentsprechenden Normwert bei normalem Quickwert, INR-Wert und normalem Fibrinogen ist die klassische Konstellation für eine Hämophilie. Über die Messung der Einzelfaktoren, also Faktor 8 bzw. Faktor 9 Aktivität, kann die Diagnose rasch gestellt werden.
Merke: Bei Verdacht auf eine Hämophilie A sollten in jedem Fall auch die VWF-Parameter mitbestimmt werden, da das von Willebrand-Syndrom eine wichtige Differentialdiagnose ist.
Da der VWF den Faktor 8 vor Proteolyse schützt, ist bei einem VWS auch die Faktor 8-Aktivität erniedrigt. Beim schweren VWS vom Typ 3 ist die Faktor 8-Aktivität im einstelligen Prozentbereich. Über die Faktor 8-Bindungskapazität des von Willebrand-Faktors muss auch ein VWS vom Typ 2N ausgeschlossen werden. Aufgrund der guten Datenlage ist die molekulargenetische Sicherung der Diagnose auch im Hinblick auf die Therapie anzustreben.
Therapie.
Das primäre Ziel der Behandlung ist es, Blutungen zu verhindern. Dazu wird dem betroffenen Patienten regelmäßig der fehlende Faktor substituiert. Das heißt, dreimal pro Woche wird eine prophylaktische Faktor 8 bzw. Faktor 9 Substitution intravenös durchgeführt. Diese Substitution erfolgt zunächst durch den behandelnden Arzt, später dann durch die Eltern oder den Patienten selbst. So wird dem Kind, Jugendlichen, ein normaler Alltag ermöglicht. Bei Patienten mit einer mittelschweren oder milden Hämophilie ist meist eine On-Demand-Therapie ausreichend. Es wird dann nur im Falle einer Blutung mit Faktor 8 bzw. Faktor 9 Substitution behandelt. Bei einer Faktor 8 Aktivität über 10% ist auch der Einsatz von DDAVP eine therapeutische Option. Bei manchen Patienten korreliert die Faktoraktivität nicht mit der Schwere der Blutungsneigung. Therapieentscheidungen müssen deshalb individuell getroffen werden. Treten bei Patienten mit einer mittelschweren oder milden Hämophilie gehäuft spontane Blutungsereignisse auf, kann auch hier eine prophylaktische Behandlung mit Faktor 8 bzw. Faktor 9 Präparaten sinnvoll sein. Seit einigen Jahren zeigen erste Studiendaten, dass durch einen frühen Therapiebeginn im zweiten Lebenshalbjahr eine deutliche Reduktion der Hemmkörperbildung erreicht werden kann. Allerdings müssen diese Ergebnisse noch durch weitere Studiendaten bestätigt werden. Die Faktor 8 bzw. Faktor 9 Substitution sollte somit begonnen werden, sobald die Venensituation es zulässt. Die bekannte sekundäre Prophylaxe beinhaltet die Faktor 8 bzw. Faktor 9 Substitution nach der ersten Gelenkblutung. Da auch Operationen als Danger-Signal gewertet werden, ist man inzwischen davon abgekommen, den Kindern nach Diagnosestellung einen zentralen Venenkatheter zu implantieren. Es sind verschiedene Faktor 8 und Faktor 9 Präparate auf dem Markt. Man unterscheidet plasmatische Präparate, die aus Blutspenderplasma hergestellt werden, von rekombinanten Präparaten. Bei diesen wird der Faktor in einer Zellkultur produziert.
Peripatales Vorgehen. Bei bekannten Konduktorinnen für eine Hämophilie wird die Frage nach dem richtigen Geburtsmodus weiter kontrovers diskutiert. Das Risiko einer intrakraniellen Blutung durch das Geburtstrauma bei einer vaginalen Entbindung muss gegen das kindliche Risiko für Anpassungsstörungen nach einem Kaiserschnitt und das mütterliche Risiko dieses Eingriffs abgewogen werden. Daher schlagen einige Zentren auch die Entbindung per Sektio vor, andere bevorzugen die vaginale Entbindung. Bei einer vaginalen Entbindung sollten in jedem Fall geburtshelferische Manipulationen am Neugeborenen vermieden werden und gegebenenfalls rasch auf einen Kaiserschnitt umgestiegen werden. Ist der Konduktorinnenstatus bekannt, empfehlen wir dringend, die Entbindung in einem Gerinnungszentrum unter Einbezug des pädiatrischen Hämostasiologen und des Neonatologen zu planen. Faktor 11 und Faktor 12 Mangel.
Ein Mangel an Faktor 11 oder Faktor 12 geht immer mit einer APTT-Verlängerung bei normalem Quickwert einher. Bei einer Gefäßverletzung werden die oberflächensensiblen Faktoren 12 und 11 aktiviert. Der aktivierte Faktor 12 aktiviert Präkallikrein zu Kallikrein, welches zusammen mit High Molecular Weight Kininogen als Kofaktor weiteren Faktor 12 und auch Faktor 11 aktiviert. Faktor 11 aktiviert schließlich Faktor 9.
Faktor 12 Mangel.
Ein milder Faktor-12-Mangel mit Aktivitäten um 50% ist eine häufige Ursache für eine APTT-Verlängerung. Dieser Mangel scheint jedoch keine Relevanz für die Aufrechterhaltung einer normalen Hämostase zu haben. Selbst bei einem schweren Faktor-12-Mangel mit einer Aktivität kleiner als 5% treten keine Blutungsprobleme auf. Nur im Rahmen von urologischen operativen Eingriffen wurden Einzelfälle von Blutungsproblemen bei schwerem Faktor-12-Mangel berichtet, jedoch nicht im Rahmen von Adenotomien oder Tonsillektomien. Die Daten bezüglich eines erhöhten Thromboserisikos sind widersprüchlich. Hier sind weitere Untersuchungen notwendig.
Merke: Der Faktor-12-Mangel ist eine häufige harmlose Ursache für eine APTT-Verlängerung. Faktor-11-Mangel.
Ein relevanter Mangel an Faktor 11 ist sehr selten. Gehäuft wird er nur bei der Volksgruppe der aschkenasischen Juden gefunden. Heterozygote Mangelzustände werden gelegentlich im Rahmen der Abklärung einer APTT-Verlängerung detektiert. Sie gehen meist ohne Blutungsprobleme im Alltag einher, jedoch können sie bei Operationen im Schleimhautbereich Komplikationen verursachen. Als Therapieoption bei Blutungen ist auch hier Tranexamsäure das Mittel der Wahl. Ein Faktorkonzentrat steht in Deutschland nicht zur Verfügung. In Frankreich gibt es ein plasmatisches Faktor-11-Präparat. Bei schweren Blutungen können gefrorenes Frischplasma, kurz FFP, oder rekombinanter Faktor 7 eingesetzt werden.
Faktorenmangel mit Quickwerterniedrigung.
Ein Faktor 2, Faktor 5, Faktor 7 oder Faktor 10-Mangel fällt meist über eine Quickwerterniedrigung in Kombination mit einer APTT-Verlängerung auf. Auch hier ist die Quickwerterniedrigung von Labor zu Labor aufgrund verschiedener Reagenzien unterschiedlich stark ausgeprägt. Faktor 7 aktiviert zusammen mit dem Tissue-Faktor den Faktor 10. Faktor 5 und Faktor 10 bilden den Prothrombinase-Komplex, der Prothrombin, also Faktor 2, zu Thrombin aktiviert.
Faktor 2-Mangel.
Der Faktor-2-Mangel ist die seltenste Gerinnungsstörung. Seine Inzidenz wird auf 1 zu 2 Millionen geschätzt. Die Patienten fallen durch eine Quickwerterniedrigung und zusätzliche APTT-Verlängerung auf. Es wurden sowohl Hypoprothrombinämien als auch Dysprothrombinämien beschrieben. Klinisch überwiegen Schleimhautblutungen und längere Blutungen nach Verletzungen, aber auch schwerere Blutungskomplikationen sind dokumentiert. Therapieoptionen sind Prothrombin-Komplexpräparate, FFP und auch hier rekombinanter Faktor 7.
Faktor 5-Mangel.
Auch ein homozygoter Faktor 5-Mangel ist mit einer Inzidenz von 1 zu 1 Million sehr selten. Interessanterweise ist eine Knockout-Maus ohne Faktor 5 nicht lebensfähig. Dagegen ist bei Menschen eine Faktor 5-Aktivität kleiner als 1% nicht letal. Man geht davon aus, dass auch sehr niedrige, nicht messbare Faktor 5-Aktivitäten zur Thrombingenerierung ausreichen. Das klinische Bild bei einem schweren Faktor 5-Mangel reicht von schweren intrakraniellen Blutungen bereits bei der Geburt bis zu einer lebenslangen milden Blutungsneigung. Zur Behandlung des schweren Faktor 5-Mangels gibt es kein Faktorkonzentrat. Therapiebedürftige Blutungen können zunächst mit Tranexamsäure behandelt werden. Weitere therapeutische Optionen sind FFP, Prothrombin-Komplexpräparate und auch rekombinanter Faktor 7. Heterozygote Mangelzustände sind relativ seltene Zufallsbefunde mit Quickwerterniedrigung und zusätzliche APTT-Verlängerung. Das Risiko für Blutungskomplikationen ist gering. Eine prophylaktische Therapie ist in den meisten Fällen nicht notwendig.
Ein seltener Sonderfall. Die Kombination eines Faktor-8-Mangels mit einem Faktor-5-Mangel hat eine Inzidenz von 1 zu 1 Million. Hier liegt kein primärer Produktionsdefekt zugrunde, sondern eine Störung des Transports vom endoplasmatischen Retikulum zum Golgi-Apparat. Die gemessenen Faktorenspiegel liegen zwischen 5% und 30%. Die Blutungsneigung ist nicht ganz so ausgeprägt wie bei einer Hämophilie. Faktor-7-Mangel.
Ein heterozygoter Faktor-7-Mangel ist eine häufige Ursache für eine Quickwerterniedrigung. Im Gegensatz zu Patienten mit einer klassischen Hämophilie korrelieren die gemessenen Faktor-7-Aktivitäten allerdings nicht gut mit der Blutungsneigung. Die Quickwerterniedrigung fällt häufig als Zufallsbefund bei asymptomatischen Patienten auf. Liegt die Faktor-7-Aktivität unter 30%, so muss bei operativen Eingriffen mit Blutungskomplikationen gerechnet werden und deshalb eine Substitution von Faktor-7 erfolgen. Bei Faktor-7-Aktivitäten über 30% sollten operative Eingriffe ebenfalls unter stationären Bedingungen an einem Gerinnungszentrum durchgeführt werden und Faktor-7-Präparate bereitgestellt werden. Bei Blutungen oder Operationen im Schleimhautbereich kann adjuvant Tranexamsäure gegeben werden. Mit einer Inzidenz von 1 zu 300.000 ist der schwere Faktor-7-Mangel ebenfalls selten. Bei diesen Patienten variiert die Blutungsneigung stark. Im Falle einer schweren Blutungsneigung kann eine Prophylaxe mit regelmäßigen Faktorsubstitutionen diskutiert werden. Aufgrund der kurzen Halbwertszeit des Faktors 7 muss diese Therapie individualisiert durchgeführt werden. Es stehen rekombinante und plasmatische Faktorpräparate zur Verfügung. Im Notfall ist auch die Gabe von FFP eine Möglichkeit.
Faktor 10-Mangel.
Ein homozygoter Faktor 10-Mangel ist mit einer Inzidenz von 1 zu 1 Million sehr selten. Das klinische Bild ist analog zur schweren Hämophilie. Für diese Patienten steht ein plasmatisches Faktor-10-Konzentrat zur Verfügung. Da die Halbwertszeit des Faktors 10 länger ist als bei den Faktoren 8 und 9, reicht zur Prophylaxe eine Gabe pro Woche meist aus. Das plasmatische Präparat ist allerdings in Deutschland für die Behandlung nicht explizit zugelassen. Häufiger sind heterozygote Faktor-10-Mangelzustände mit einer Faktor-10-Aktivität um 50%. Die oft als Zufallsbefunde bei einer Quickwerterniedrigung auffallen. Die APTT muss nicht immer verlängert sein. Das Risiko für eine Blutung ist gering. Eine prophylaktische Therapie für den Alltag ist in den meisten Fällen nicht notwendig.
Fibrinogen, Mangel und Funktionsstörungen.
Fibrinogen ist ein kovalent verknüpftes Dimer. Es wird durch Thrombin in lösliche Fibrinmonomere gespalten und aktiviert, die sich dann zu einem sichtbaren Gerinnsel zusammenlagern können. Dieses primäre Gerinnsel wird dann mittels Faktor 13 durch kovalente Bindungen noch weiter stabilisiert. Beim schweren Fibrinogenmangel sind die messbaren Fibrinogenspiegel kleiner als 30 Milligramm pro Deziliter. Die Inzidenz wird mit 1 zu 1 Million angenommen. Klinisch steht neben einer Blutungsneigung, die vor allem die Schleimhäute betrifft, auch eine ausgeprägte Wundheilungsstörung im Vordergrund. Wie auch bei den Patienten mit einer schweren Hämophilie kann Fibrinogen prophylaktisch substituiert werden. Aufgrund der längeren Halbwertszeit ist eine ein- bis zweimalige Substitution pro Woche meist ausreichend. In Deutschland steht ein plasmatisches Fibrinogenkonzentrat zur Verfügung. Aufgrund der längeren Halbwertszeit ist eine ein- bis zweimalige Substitution pro Woche meist ausreichend. Im Notfall oder wenn kein Fibrinogenkonzentrat verfügbar ist, kann Fibrinogen auch über FFP substituiert werden. Allerdings werden auf diese Weise nicht so schnell hohe Fibrinogenspiegel erreicht. Noch nicht abschließend geklärt ist die Beobachtung, dass Patienten mit Afibrinogenämie auch Thrombosen bekommen können. Von den Dysfibrinogenämien ist diese Tatsache schon bekannt. Fibrinogen hat auch eine Antithrombinfunktion, die bei Dysfibrinogenämien gestört sein kann. Diagnostisch hinweisend auf eine Dysfibrinogenämie sind deutlich höhere immunologisch gemessene Fibrinogenwerte im Vergleich zu den Ergebnissen der funktionellen Tests, zum Beispiel Fibrinogen nach Klaus. Besteht Verdacht auf eine Störung des Fibrinogens, so sollte eine genetische Untersuchung angestrebt werden. Anhand des Genotyps kann inzwischen eine gute Aussage über eine Störung der Antithrombinfunktion und das Thromboserisiko gemacht werden. Klinisch schwerer einzuschätzen sind die Hypofibrinogenämien mit Fibrinogenspiegeln zwischen 100 und 200 Milligramm pro Deziliter nach Klaus. Häufig wird die Diagnose zufällig gestellt. Wir empfehlen auch hier eine genetische Sicherung der Diagnose. Mithilfe der Daten können dann zukünftig anhand des Genotyps auch zuverlässigere Aussagen über das Blutungsrisiko gemacht werden. Nach allgemeinen Empfehlungen sollte für Operationen bei Fibrinogenwerten unter 100 Milligramm pro Deziliter eine Substitution erfolgen. Abhängig vom geplanten Eingriff wird auf Fibrinogenwerte zwischen 100 und 150 Milligramm pro Deziliter substituiert. Deutlich höhere Werte könnten jedoch das Thromboserisiko erhöhen. Im Grenzbereich empfehlen wir eine engmaschige Kontrolle der Werte. Für Operationen im Schleimhautbereich ist die Gabe von Tranexamsäure sinnvoll.
Faktor 13 Mangel.
Ein Faktor 13 Mangel wird nicht über die Standardgerinnungstests QUICK und APTT erfasst. Die Diagnose muss über die Einzelfaktoranalyse gestellt werden. Außerdem kann ein Faktor 13 Mangel mittels Rotationsthromboelastometrie nachgewiesen werden. Die bereits bei der Entdeckung vor 70 Jahren beschriebenen Funktionen des Faktors 13 sind die Stabilisierung des Fibringerüsts und Hemmung der Fibrinolyse. Inzwischen sind jedoch interessante weitere Facetten entdeckt worden. Er scheint eine wichtige Rolle für das zytoskeletale Remodeling der Plättchen bei der Adhäsion an die Gefäßwand, der Aggregation untereinander und auch der Kontraktion zu haben, da es Faktor 13 Bindungsstellen in der zellulären Matrix der Plättchen gibt. Außerdem scheint er Entzündungsreaktionen zu moderieren. Ein homozygoter Faktor 13 Mangel mit einer Aktivität kleiner als 5% ist sehr selten. Das klinische Bild heterogen. Eine prolongierte Blutung aus dem Nabelschnurstumpf kann diagnoseweisend sein. Blutungen nach Traumata und Schleimhautblutungen kommen ebenfalls gehäuft vor. Von Wundheilungsstörungen wird berichtet. Auch kann ein Faktor 13 Mangel die Ursache für Fehlgeburten sein. Als Therapieoption steht ein plasmatisches Faktor 13 Präparat zur Verfügung. Beim schweren Faktor 13 Mangel sind zur Prophylaxe aufgrund der langen Halbwertszeit Substitutionen alle 4 Wochen ausreichend.
Fazit:
Angeborene Gerinnungsstörungen fallen nicht immer durch eine Blutungsneigung im Alltag auf. Häufig werden sie erst aufgrund von Nachblutungen nach Eingriffen entdeckt. Mittels QUICK und APTT kann eine Gerinnungsstörung nicht komplett ausgeschlossen werden. Eine Abklärung bei Verdacht auf eine Gerinnungsstörung sollte zumindest die Faktor 13 Aktivität und die von Willebrand Faktorparameter, also Faktor 8 Aktivität, VWF Antigen, VWF CBA oder Aktivität einschließen. Eine Thrombozytenfunktionsdiagnostik wäre ebenfalls wünschenswert. Leider steht diese nur an einzelnen Zentren zur Verfügung. Die Behandlung von Patienten mit Gerinnungsstörungen sollte in Absprache mit Hämostasiologen erfolgen.